Ich halte das für einen Meilenstein, gerade im Krankenhaus, Patienten, die krank sind, mit Essen gut zu versorgen.
Thies, der Podcast der Waldkliniken Eisenberg. Moderatorin und Olympiamedaillengewinnerin im Eisschnelllauf Franziska Schenk im Gespräch mit Waldkliniken-Geschäftsführer David Ruben Thies und Gästen. Folge 2: Gesundheit und Gastronomie. David Ruben Thies im Gespräch mit Sarah Wiener, Köchin, Unternehmerin und Europaabgeordnete, über die Kunst, ein guter Gastgeber zu sein.
Wir sind in den Waldkliniken zu Folge Nummer 2 unseres Podcasts. Mit Sarah Wiener, Starköchin, Unternehmerin und Politikerin, Alexander Meyerhofer, er ist der Gastgeber in den Waldkliniken, und natürlich David Thies, Geschäftsführer der Waldkliniken. Heute haben wir ein Thema, was eigentlich immer passt, aber gerade in dieser Zeit möglicherweise ganz besonders, denn es ist Weihnachten, und Weihnachten, wissen wir, das ist die Zeit der Liebe. Und wer kennt das Sprichwort nicht? Liebe geht durch den Magen, und möglicherweise klappt das ja mit der Gesundheit auch. Also können wir durch richtiges Essen, durch falsches Essen, durch Essen, was uns besonders gut schmeckt, was für die Liebe tun, aber möglicherweise auch für die Gesundheit. Sarah, wie sieht's aus? Können wir durch Essen was für die Gesundheit tun, aber auch für die Liebe? Das hat mich schon immer interessiert, ob das wirklich funktioniert.
Also ein eindeutiges Ja von meiner Seite. Liebe geht durch den Magen, und wir wissen heute, dass durch die Mikrobiomforschung tatsächlich auch Ernährung die Seele beeinflusst, also auch unser Gefühlsempfinden. Ich würde sagen, ja, Liebe kann man essen, Liebe kann man spüren, und Liebe tut einem dann auch gut, und alles, was einem gut tut, hilft dann auch einfach der körperlichen Gesundheit und der geistigen.
Jetzt sind wir ja leider nach wie vor in Corona-Zeiten, und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Man ist noch mehr auf sich zu Hause begrenzt, kann nicht rausgehen. Also ist es umso wichtiger, es sich zu Hause schön zu machen. Ist Essen dann auch ein Trost?
Essen war schon immer ein Trost. Also Essen ist von Ersatzreligion über Tröstung, über Frustkompensation, ein bisschen in unseren Breitengraden von der Notwendigkeit der Ernährung und zum Überleben ein bisschen abgedriftet, weil wir einfach zu viel haben von allen. Das muss man auch zumindest hier in diesen Breitengraden. Und wir das verbinden auch mit atavistischen Erinnerungen, mit Gefühlen aus der Kindheit. Also um den Tisch setzen, reden und essen, haben die allermeisten mehr gute Gefühle und Erinnerungen als negative.
Also Essen tut uns gut, und ich glaube, gerade in einem Krankenhaus, ja, wo man sich per se erstmal nicht gut fühlt, ist es umso wichtiger, dass man an allen Stellschrauben dreht, um zum Wohlgefühl dabei zu tragen. Das letzte Mal haben wir schon darüber gesprochen, über das Ambiente, über das Gastgebertum eines Krankenhauses, was möglich ist. Und heute wollen wir über das Essen sprechen. Gibt es da bestimmte Beispiele, wo man sagt, das machen wir extra, weil wir wissen, es tut den Patienten gut? Wonach richtet sich das Essen, was hier Patienten gereicht wird?
Von meiner Erfahrung, und das ist mit dem Krankenhausessen dann meistens persönlich, weil einige, das kennt jeder, Familienmitglieder hatten oder Freunde, die im Krankenhaus mehr oder weniger länger geblieben sind und dann natürlich auch geschaut hat, was gibt's da zu essen. Ich halte das für einen Meilenstein, gerade im Krankenhaus, Patienten, die krank sind, mit Essen gut zu versorgen. Das ist leider bei sehr vielen nicht der Fall. Das ist eine Preisfrage, das ist auch eine Frage von der Klinikleitung, wie sehr sie sich Mühe gibt. Das ist eine Frage von der praktischen Kücheneinrichtung, ob man überhaupt bestimmte Sachen kochen darf, ob man den Schlüssel dafür hat, und am Ende natürlich auch, wer bestimmt dann, wie der Plan, der Essensplan ausschaut. Ich glaube, dass gutes Essen Menschen dazu bringt, schneller gesund zu werden, und das sollte gerade bei vulnerablen Gruppen der Fall sein. Also bei Kranken, bei Alten, bei Kindern sollte man schauen, dass sie eigentlich noch besonders gut, und für mich heißt gut auch frisch und vielfältig und köstlich ernährt werden. Leider wissen wir, dass die Realität oft ein bisschen anders ausschaut.
bei Geschäftsleitung, ja, gucke ich mal einen Sitzplatz weiter. Wir sitzen hier nämlich zu viert in einer Runde. Zu David, jetzt ist es schon gerade angesprochen worden. Es ist bekannt, dass das wichtig ist, aber die Möglichkeiten sind nicht immer da. Jetzt haben ihr ja das große Glück, Sarah Wiener an eurer Seite zu haben. Ehrlicherweise, Eisenberg-Waldkliniken, eine der bekanntesten Köchinnen Europas, würde man jetzt nicht erstmal zusammenbringen. Wie kam es eigentlich dazu?
Naja, wir haben uns ja, das war ja Teil unseres letzten Gespräches, ja sehr bewusst dafür entschieden, dass wir vieles, vieles anderes machen wollen. Und natürlich kommst du dann sehr schnell auf das Thema Essen. Viele Patienten beurteilen ja tatsächlich auch Kliniken nach wie vor nach, wie habe ich da gegessen? Und wir wollten es eben anders machen und wir haben uns eben auch Sache gefragt, so wenn wir über das Thema Krankenhaus, wir wollten ja eben nicht krank machen, so, sondern eher Gesundheitshaus und Hospice und Gastlichkeit. Ja, wie gehen wir denn dann mit dem Thema Essen um? Und dann standen für uns so viele Themen so in dem Vordergrund. Das eine war, es muss gesund sein und gesund machen und zur Gesundung beitragen. Dann soll es regional sein, es soll saisonal sein, irgendwie, wenn möglich, auch noch bio. Und wer steht denn für diese ganzen Themen, um das Ganze sozusagen auch symbolisch sichtbar nach draußen zu tragen? So, und wenn du dann diese ganzen Köche, die man da so weltweit kennt, so guckst, dann gibt's nur eine große kleine Monster-Bioterroristin, sage ich mal. Und das ist die Sarah. So, und dann wie immer zum Telefonhörer gegriffen und einfach mal angerufen. Und heute sitzt sie da. Und was war natürlich das Ziel von ihr, überhaupt erstmal wieder das Kochen zu lernen? Da haben wir uns ihre Hilfe geholt und wollten von ihr lernen, wie können wir denn wieder richtig kochen und mit Essen im orthopädischen Sinne unsere Patienten wieder gesund machen, es lecker machen und selber auch natürlich als Mitarbeiter wieder Freude am Mittagessen, am Abendessen, am Frühstück beginnen. Und
für wen das Essen alles ist, da werden wir gleich drauf eingehen. Ich fand aber diesen Begriff Bioterroristin so schön. Muss ich gleich aufnehmen. Was hat die Bioterroristin denn den Waldkliniken als erstes beigebracht? Ne? Weil die Waldkliniken wollten ja unbedingt lernen. Also wenn jetzt auch ein anderes Krankenhaus das hier hört und sagt, toll, wollen wir auch, gibt es so drei Punkte, wo die Bioterroristin sagt, entweder ihr macht das oder ihr könnt es bleiben lassen?
Ja, ich würde sagen, also beschäftige mich schon so lange mit Ernährung und mit qualitativ hochwertigen oder was überhaupt Qualität bei Lebensmitteln bedeutet. Und da ist schon für mich auch ein wichtiger Aspekt, dass sie frei von Schadstoffen sind, sagen wir es mal so. Gibt noch ein paar andere Parameter, wie zum Beispiel der Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln. Aber was, womit das überhaupt anfängt, ist natürlich eine Bereitschaft, etwas ändern zu wollen. Nicht nur aus Marketinggründen, sondern de facto, weil hier die Spitze überzeugt ist, dass man es besser machen kann und dass es allen zugute kommt. Und das ist schon ein Aufwand, wenn man im Vergleich zum Catering, wo man wirklich Convenience-Produkte zusammenrührt in großen Kesseln oder also einfach transportieren lässt, weil es schön billig ist, Hauptsache es ist pünktlich, dann steht das da manchmal auch eine Stunde oder zwei, je nachdem. Und dann geht es wieder zurück. Viel übrigens eine Verschwendung, weil die Leute es, obwohl sie Hunger haben, nicht aufessen. Gibt es auch sehr viel Müll, gerade in diesen Verpflegungseinrichtungen. Dass es das Wichtigste ist, dass der Wille da sein muss, wirklich etwas ändern zu wollen und sich darauf einzulassen, etwas zu ändern. Das ist das Schwierigste, einen anderen Weg einzuschlagen. Und dann setzt man sich hin und sagt, was ist denn überhaupt möglich? Denn man kann sich natürlich irgendeine tolle Sache fantasieren. Wir wissen, dass der Raum begrenzt ist, die Ressourcen sind begrenzt. Man muss sich auch erstmal ein Netzwerk von regionalen Lieferanten aufbauen, von auch mit vielleicht Ökobauern verbinden, mit Jägern, wie auch immer. Das ist erstmal viel Arbeit. Da müssen wirklich viele Mitarbeiter einen extra Kilometer laufen, um zu sagen, wir wollen das, wir finden es richtig, wir finden es gut. Die Belohnung kommt dann, aber es dauert ein bisschen. Und dann das Dritte ist, sich frei zu machen von der Vorstellung, es ist wurscht, was man isst. Ja, Hauptsache Kalorien. Wir sind sozusagen ein Ofen oder ein Motor, da schüttet man dann irgendwas rein und dann kommt da irgendwo Energie raus. So ist es bei uns nicht. Unser Stoffwechsel lebt von dem, also transformiert das, was wir essen, unmittelbar in den Stoffwechsel, in Hormone, in Energie, in gute Laune, sodass es eben doch entscheidend ist, was wir da essen. Und keinen Platz könnte ich mir besser vorstellen als Krankenhäuser. Deswegen war ich sehr angetan von der Idee und auch von natürlich von dem Engagement und dem Willen zu sagen, hey, ich will es einfach anders und dann auch besser machen.
Aber es ist viel Arbeit, das haben wir gerade gehört, Netzwerke knüpfen etc. Alexander ist, glaube ich, genau damit sehr beschäftigt, nämlich dieses große Engagement auf die Straße zu bringen, Netzwerke zu knüpfen. Stand jetzt, wie weit sind die Waldkliniken mit dem, was schon erreicht ist und was sind Sachen, die unbedingt noch angegangen werden sollen?
Tatsächlich eine tagtägliche Arbeit. Und wir haben einen schönen Stand erreicht, vor allem was die Frische des Kochens auch betrifft, dass wir wirklich Convenience in den Hintergrund gedrängt haben und die Dinge selber bewegen in der Küche. Wo wir tatsächlich jetzt nochmal einen Schritt weitermachen, ist Direktbezug von Bauern, Vertragsanbau. Also wir brauchen so und so viele Salatgurken im Jahr. Wir hätten gerne eine Gurke, eine Gurkenart, die schmeckt. Also keine Hybridgurke, sondern eine alte Sorte. Lieber Bauer, bau uns die an und wir nehmen dir die zu einem bestimmten auskömmlichen Betrag. Das spielt ja auch noch eine Rolle. Ne? Wir nehmen dir die ab. Und das ist ganz spannend, weil beide Seiten müssen ihre Komfortzone verlassen. Also sowohl der Bauer als auch der Koch müssen ihre Komfortzone verlassen. Es funktioniert eben nicht, wenn der Bauer dann sagt, naja, kauf das zu dem Preis, sonst, wenn du es nicht machst, dann verkauf es halt irgendwem anderen. Ne? Sondern es müssen wirklich beide Seiten den einen Schritt mehr machen, damit es am Ende funktioniert beim Gemüse und noch viel mehr beim Fleisch, da sind wir auch dran, wirklich partnerschaftliche, langfristige Strukturen aufzubauen zwischen Landwirten, Fleischern und uns als Verarbeiter dann für unsere Gäste.
Dann sind wir wahrscheinlich auch wieder beim Thema Preis, ne? Weil nur so, und David, du hattest das ja schon angesprochen, am Ende, es muss ja alles finanzierbar sein. Und ich habe 3 Kinder, das heißt, ich bin wirklich hinlänglich mit dem Thema Kindergartenessen, Schulessen gequält worden, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich immer das Feilschen um jeden Cent. Und am Ende hast du da was verständlich ist, dass es den Kindern nicht schmeckt. Also wie machen es die Waldkliniken dann? Es klingt ja alles doch recht teuer, ähnlich wie auch der Neubau, wo du erstmal denkst, so wow, dass es am Ende auch finanzierbar ist.
Also ja, wir haben den Preis für den Beköstigungstag erheblich erhöht. Das ist so. Jetzt muss ich zum Alexander rüberschielen und fragen, auch wie viel, weil ich weiß es nicht mehr auswendig.
Also wir sind im nächsten Jahr bei 4,80 Euro, also Warenkosten. Mhm. Und das ist, klingt jetzt erstmal nicht viel, ne? Da sind wir aber, also
gut. Beim Doppelten dessen, was üblicherweise hier in Deutschland
zum
gezahlt
Vergleich
wird.
Mal, ja. Ne? Mhm.
Genau, und das Spannende ist natürlich zu schauen, wenn eine Gurke aus Spanien kommt, ne? Wie viele Punkte liegen da dazwischen? Und wie viele Menschen und Strukturen verdienen dann natürlich auch nochmal Geld damit am Ende. Und das Spannende ist eben zu schauen, klappt das, wenn man sozusagen bei uns über den Berg in Gera oder in Schkölen den Landwirt findet, der das für einen macht und man in eine direkte Beziehung geht. Ne?
Wenn ich etwas sagen darf, es geht ja nochmal um 2 andere Dinge. Wenn man regionale Bauern unterstützt, unterstützt man seine Region und wird dann irgendwann wiederum selber unterstützt. Das darf man nicht unterschätzen, dass es ganz wichtig ist, dass man vor Ort regionale Netzwerke haben, jeglicher Art, auch wirtschaftlicher Art, die sich dann wieder gegenseitig befruchten. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation und wir haben im besten Fall ein zwei oder vier, also ein Vier-Augen-Prinzip oder vielleicht sogar sechs Augen, direkt vom Erzeuger zu mir in die Küche. Dann kann ich da kurze Absprachen machen. Ich weiß genau, wie frisch es ist, was es ist, wie es ist, worum es geht und kann das auch weiter transportieren. Also wieder die Kontrolle über das eigene Essen, über den Körper zurückzuerlangen. Das andere ist, was Alexander angesprochen hat und was nicht zu unterschätzen ist, sind alte Sorten, alte Rassen. Das heißt, durch diese Aktion, nicht nur eine Familie, sondern ein ganzes Krankenhaus zeigt, dass das in gewisser Weise möglich ist, macht sicher vielen anderen Mut und erweitert aber auch unsere erfreulichen Zukunftsperspektiven für unsere Kinder, weil nur die Vielfalt des Genpools uns resilient machen in der Zukunft. Heute essen wir degenerativ unfruchtbares Gemüse und manipulierte, degenerierte Rassen, einseitig gezüchtet und verengen so enorm unserem Genpool durch zum Teil also bei Tieren grausamen Bedingungen. Aber beim Gemüse ist es ja nicht besser. Das heißt, das ist schon unfruchtbar. Also der Keim des Lebens wird herausgezüchtet, um ein Geschäftsmodell zu haben, damit du nächstes Jahr wieder das gleiche Anbaugut kaufst.
Klingt auch so, als wenn auch die Bauern quasi wie so ein Input erhalten, wenn es jemanden gibt, der genau diese Anforderung stellt. Also auch eine Art Wissenstransfer für die Bauern am Ende. David?
Ja, das. Also das ist das eine. Und das Letzte, das war ja so die ganz große Vision oben drüber, wie wir den ganzen Bau und die Architektur bei der Triple Zero, also dreimal null, null Kilometer, null CO2 und null Müll. Ne? Das war ja, so haben wir ja das ganze Gebäude schon entstehen lassen, ne? Mit örtlichen Baufirmen. Ne? Das war ja immer die Vision hinter dem großen Ganzen und das zieht sich eben jetzt bis zur Küche weiter.
Dann schauen wir doch mal, wie das im Alltag in der Praxis so aussieht. Jetzt haben wir ja schon besprochen, wo die ganzen guten Sachen herkommen. Aber jetzt müssen sie ja verarbeitet werden und vor allen Dingen auch an den Patienten, an den Mitarbeiter, an den Gast. Es ist ja sehr vielfältig gereicht werden. Und es gibt in den Waldkliniken gleich vier Gastronomien. Also wer ist denn jetzt wo? Also wer geht wo in welches Restaurant?
Ja, das ist wirklich ein großes Glück, dass wir so unterschiedliche Orte haben, wo man sich wohlfühlen kann und essen und trinken kann. Zentraler Treffpunkt ist die Lobbybar, ein sehr schicker Ort, entspannt, Kaminofen, im Sommer draußen am Platz vor dem Haus in der Sonne sitzen. Schöner Kaffee, schöner Tee, Kuchen, wie man sich das so vorstellt. Ein richtig schönes Kaffee, ein Ort zum Verweilen, zum Unterhalten, zum Nett haben. Und zwar für alle. Also ich versuche immer nur von Gästen zu sprechen und meine damit alle, also meine den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, meine den Patienten und meine den Besucher, der von außerhalb reinkommt. Dann gibt es das Bistro. Im Bistro ist sicher der Hauptgast sozusagen der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, aber eben auch nochmal der Besucher und der Gast von außerhalb. Die Piazza ist für unsere Patienten, die orthopädischen Patienten möglichst schnell auch in Bewegung kommen sollen und mancher will es auch. Und die Gäste werden also freundlich und bestimmt zum Mittag- und Abendessen in die Piazza eingeladen.
Wir nennen das einfach Mobilisierung.
Also man muss aufstehen, um sein Essen zu holen.
Ja, beim ersten Mal, also die Erfahrung ist, dass beim ersten Mal die Gäste das tatsächlich eher als Muss empfinden. Und wenn sie dann aber einmal unten waren und in Gemeinschaft gegessen haben, und wenn das Wetter schön ist, draußen gegessen haben, Dann kommen sie, also die nächsten Tage kommen sie sehr gern, will ich damit sagen.
Und es hat einen wunderschönen Nebeneffekt. Es entlastet unsere Pflegekräfte auf der Station. Also nicht mehr dieses Tablett rein, raus und Knall hin, sondern es hat diesen doppelten Effekt. Wir mobilisieren die Patienten, sie haben ein kollektives Gemeinschaftserlebnis, die klönen, sie unterhalten sich. Aber es schafft eben Entlastung und genau zu der Zeit, wo eben unsere Pflegekräfte auch gerne Mittagspause machen wollen. So, das heißt,
Und du strukturierst die Tage für Patienten, ja, die nur am Bett liegen und sich richtig freuen. Da kommt jetzt der Höhepunkt.
Also dann gibt es das Restaurant Matteo, unser besonders schickes Restaurant. Ich versuche das Wort Gourmet-Restaurant immer ein bisschen zu vermeiden.
Aber es ist so
eins. Es ist so eins, aber das ist also auch für Gäste von außerhalb gerne. Und für die Gäste der Komfortstation.
Wenn ich da jetzt als Patient, ja, in dem Fall wähle ich mal bewusst das Wort Patient, weil ein Patient, glaube ich, in einem anderen mobilen Zustand ist als ein Gast, der von außen kommt. Wenn ich mir jetzt überlege, ich pelle mich da aus meinem Krankenhausbett raus, ich ziehe mich auch an, aber ich sehe wahrscheinlich anders aus als jemand, der von außen kommt. So, gibt es da einen Dresscode? Darf da jeder in, weiß ich nicht, den Bademantel rein, den man ja auch gerne im Krankenhaus anhat. Wie sieht das dann aus?
Ja, also Kleidung macht ja auch was mit einem. Ne? Nicht umsonst zieht man sich schick an, wenn man mit seiner Liebsten essen geht oder ausgeht, zieht man sich schick an. Und ähnlich ist es bei uns im Restaurant auch. Also ja, gewisse Dinge sollten nicht sein, nämlich Bademantel tatsächlich. Und zum Beispiel kurze Hosen.
Ja, aber was mache ich, wenn mein Knie da nicht mehr reinpasst in meine normale Hose?
Dann
operiert, geschwollen, dick.
Ja, dann haben wir ganz schicke schwarze Hosen mit seitlichem Zipper, die wir sehr gerne unseren Gästen zur Verfügung stellen. Und die freuen sich auch drüber, weil sie vielleicht beim Einpacken nicht dran gedacht haben, dass es so ein schickes Restaurant gibt. Und dass vielleicht die Hose nicht mehr passt, die sie mit haben an den ersten Tagen. Und die stellen wir zur Verfügung. Und,
aber authentischer Schottenrock würde auch gehen, glaube ich, oder?
Also Schottenrock ist ja keine kurze Hose, insoweit. Wir denken mal drüber nach, über den Schottenrock für den Mann.
Genau. Nein, nein, und die Folgefrage wollen wir jetzt nicht hören. Nein, nein.
Mich würde jetzt tatsächlich nochmal interessieren, nachdem wir geklärt haben, welche Möglichkeiten wir hier der verschiedenen Lokalitäten haben. Was gibt es dort für unterschiedliches Essen? Und da wende ich mich gerne wieder an die Köchin. Gibt es ein Sarah-Wiener-Menü? Gibt es ein Menü oder ein Essen, was ja möglicherweise auch auf bestimmte Bedürfnisse abgestimmt ist? Sprich Diäten, irgendwelche Unverträglichkeiten. Das spielt ja in einem Krankenhaus wahrscheinlich eine größere Rolle als in einem Restaurant. Also wie macht man das in einem so großen Betrieb am Ende?
Ja, es gibt Sarah-Wiener Rezepte, unterschiedliche. Es gibt natürlich auch Diätrezepte für Menschen, die Allergien haben. Es gibt einfach einen Bodensatz jedes Rezeptes. Das muss gesund sein, das muss vielfältig sein, das muss schmecken, um es mal so plump zu sagen. Und dann kommt es einfach auf die einzelnen Anforderungen ab. Aber es geht zum Beispiel nicht, auch wenn viele glauben, das ist jetzt der Gipfel der Kulinarik, also frittierte Käsescheiben mit Pommes und Mayo aus der Dose, gibt es eher weniger, auch wenn viele glauben, dass das der Gipfel des Genusses ist. Es ist eine Gratwanderung zwischen, ich zeige dir jetzt mal auch ein bisschen was anderes, aber will dich auch nicht überfordern mit, mal Bulgur oder Hirse zu probieren. Es muss halt schon immer schmecken und Gäste müssen sich auch rantrauen dürfen und wollen, um zu sagen, ja, das schmeckt aber eigentlich spitze.
Zumal wir ja auch hier in Thüringen sind, was ja eher bekannt ist für eine etwas deftigere Küche. Inwiefern spielt das auch eine Rolle, dass geschaut wird, was kommt gut an, wo muss man vielleicht auch mal nochmal nachregulieren und möglicherweise Sachen anbieten, die jetzt nicht ganz dem Gesundheitskompass entsprechen, aber gut tun.
Naja, am Ende nutzt es nichts, wenn man dann alles in die Tonne tretet. Als ich viel jünger war, war ich viel radikaler in meinen Meinungen. Allerdings habe ich schon immer eingesehen, dass schlecht gemachte Grünkernbuletten richtig stauben können und das nicht das höchste der Gefühle ist. Also ein Parameter ist schon, es sollte gut ankommen. Aber Geschmack ist auch trainierbar und erziehbar. Ich sage das vor allen Dingen, weil ich auch eine Stiftung habe und weiß, dass man mit ganz früh anfangen muss und dass ich hier mit alle Großeltern, Eltern, Tanten und Onkeln couragieren möchte, vielfältig und wirklich wild und ruhig auch gedämpften Fisch und Artischocken den Kindern anzubieten, um ihr Ernährungsgedächtnis zu erweitern und ihnen einen Samenkorn zu legen, von dem sie das ganze Leben lang profitieren möchten. Also wenn du schon sehr determiniert bist und sagst, ich isst nichts anderes als das Formschnitzel aus der Fritteuse und dafür keine Beilage, aber dafür dreimal, dann ist es natürlich sehr schwierig zu sagen, probier doch mal irgendwie das Lammragout mit, weiß ich nicht, mit Hirtentäschel und Hirse. Das ist so, das ist schwierig. Es braucht auch eine gewisse Bereitschaft, eine Lust an der Freude für Genuss. Wenn man die nicht hat, dann wird es natürlich schwierig.
Wie experimentierfreudig sind denn die Mitarbeiter, die Gäste, die Patienten in den Waldkliniken? Wie gut kommen vielleicht außergewöhnliche Dinge an und was sind Sachen, die aber doch gerne immer wieder nachgefragt werden?
Das, was bei mir da ankommt, ist, dass es gut ankommt. Es gab am Anfang schon so, wie das Schnitzel guckt jetzt nicht mehr über den Tellerrand, schon so ein paar Beschwerden. Aber umso länger wir das jetzt machen und umso konkreter und klarer wir es machen und natürlich auch geübter sind im Durchführen unserer Rezepturen, das mussten wir ja auch ein Stück weit erlernen, kommt bei mir eigentlich an, wow, es schmeckt und wann kommen jetzt auch wieder die nächsten Rezepturen und wie geht es jetzt weiter? Und also das ist so, wie es ankommt. Aber ich glaube, ich schiel jetzt noch mal wenig rüber zum anderen Österreicher. Mir fällt nämlich auf, dass wir hier viel zu viele Österreicher haben.
Nein, das passt schon. Ich habe jetzt gerade lachen müssen, weil das Formschnitzel aus der Fritteuse ist der größte Feind jedes Österreichers eigentlich. Ne? Also wenn man schlechtes Essen definieren müsste, dann ist es das Formschnitzel aus der Fritteuse. Ich glaube, dass es die Mischung macht. Also die Mischung macht es. Wenn wir drei Menülinien zur Auswahl anbieten, und da ist alles sozusagen grün gedämpft mit leichtem Sud, dann wären wir wahrscheinlich nicht erfolgreich. Aber wenn man eben die Mischung anbietet, ist es gut. Und es ist ein Moment, der natürlich auch, wo wir das Gespräch mit den Gästen suchen und empfehlen. Und bei der Menüauswahl eben sagen, ich glaube, das schmeckt denen. Probieren Sie das mal. Wenn es eben Menschen gibt, die diese Hürde von selber nicht nehmen, sondern eher das nehmen, was sie kennen. Und das macht es, glaube ich, aus, eben auch neu im Gespräch mit dem Gast neugierig zu machen, mal ein Gericht zu nehmen nach einem wunderbaren Rezept von Sarah Wiener, wo man dass die Menschen aus ihrer normalen Lebenswelt vielleicht nicht kennen. Und das klappt.
Da scheiden sich ja auch die Geister, weil viele denken, dass gesunde Ernährung so etwas wie Bestrafung oder wie Verzicht in sich trägt. Gesunde Ernährung hat den Ruf, genussfeindlich zu sein. Und dabei ist es genau das Gegenteil. Alles, was gut schmeckt, ist auch gesund, wenn unser Körpergedächtnis und unser Körper wirklich gut funktionieren. Wir haben nur so viel Mist auch in den letzten 30, 40 Jahren gegessen an schwerst verarbeiteten Nahrungsmitteln, dass wir auch ein bisschen wieder unseren Körper sozusagen so erziehen müssen, dass er wieder lernt, wirklich zu genießen und auch auf sich zu hören, was einem gesund tut. Und dann empfindet man auch Freude und vor allen Dingen auch Sättigung und Wohlgefühl.
Jetzt macht ihr das natürlich alles für die Gesundheit der Gäste, der Patienten, der Mitarbeiter. Aber es muss sich ja auch irgendwie rechnen, sprich wirtschaftlich auszahlen. Ich weiß, für Krankenhäuser ist die Weiterempfehlung oder die Beurteilung enorm wichtig. Wie viel kommt da über das gute Essen rein? Also dass da wirklich eine gute Bewertung darüber getan wird?
Ich glaube am Ende sehr viel. Das ist leider Gottes. Ich wünsche mir ja immer so ein, ich hole ein bisschen aus an der Ecke. Ich wünsche mir ja immer so einen Trip-Advisor für Krankenhäuser, der am Ende wirklich beurteilt, was hat das Krankenhaus in seiner Kernkompetenz, Operation, Therapie oder sonst wie tatsächlich drauf. So, das heißt, was bleibt dem armen Patienten denn übrig, dem Gast zu beurteilen? Sind die da freundlich? Ist das Zimmer sauber? Ist das Zimmer schön? Und vor allem, wie ist das Essen? Viel mehr kann er ja nicht beurteilen, insbesondere über den gesamten Tag. Das heißt, er nimmt es ja noch viel extremer wahr als alles andere. Ne? Er hat Schmerzen möglicherweise noch oder ihm ist einfach nur langweilig. Ne? Der Tag ist irrsinnig lang, niemand kommt ihn besuchen. Ne? Er wartet vielleicht stundenlang auf die Visite. So, was soll er denn machen? Die einzig große Abwechslung ist dreimal am Tag das Essen. Und natürlich nimmt er dieses unendlich intensiv dann wahr. Und wenn das nicht schmeckt, kannst du dir vorstellen, wie die Beurteilung für die gesamte Klinik ausfällt. Und wenn es ihm schmeckt, kannst du dir auch vorstellen, wie es dann ausfällt. So. Das heißt, unsere Weiterempfehlungsrate hier liegt bei, glaube ich, 93%. Das ist im Vergleich zu vielen, vielen anderen Krankenhäusern immens hoch. Und ich glaube, das Essen spielt damit eine sehr, sehr große Rolle. Nicht nur, aber eben auch.
Also wenn ich was mit der Orthopädie hätte, würde ich auch hierher fahren, auch wenn das nicht bei mir um die Ecke ist.
Danke für die Schleichwerbung.
Naja, ich meine, Essen ist wichtig. Also für mich zählt es nicht. Gut, ich habe jetzt einen inneren Blick natürlich auch. Durch den Alexander hat man ja auch eigentlich einen Gastronomen eingekauft, der genau seine Leidenschaft hat. Das ist ja auch sehr selten für eine Klinik, weil die natürlich ganz anders denken von ihrem Standpunkt aus und nicht vom Patienten aus. Aber ihr habt sicher auch schon darüber geredet, wie die Zimmer ausschauen und wie die aufgebaut sind. Also hallo, da liegt man dann gerne ein bisschen rum und langweilt sich, habe ich den Eindruck. Und wenn es dann auch noch in den Pausen was Gutes zu essen gibt, dann fehlt nur noch der nette Zimmergenosse, weil das ist natürlich auch ein kritischer Punkt, aber das ist für eine Klinik ist das schon gut. Aber ich hoffe natürlich, dass ich lange, lange oder nie, klopf, klopf, eine orthopädische Klinik brauche.
Da darf ich einen Punkt noch ergänzen. Also wir haben jetzt über Bauliches, über Essen, über Qualitäten, über Lust an Lebensmitteln und so gesprochen. Ein Punkt, der mir noch wahnsinnig am Herzen liegt, sind die Menschen, die das Essen präsentieren, zum Gast bringen, im Restaurant, im Zimmer, wo auch immer. Das liegt mir noch sehr am Herzen. Also sowohl die, die sozusagen das Essen produzieren, wie die drauf sind, ob die Lust haben drauf, ob die fröhlich sind, ob da eine gute Stimmung ist, nicht ganz unwichtig. Also ich habe auch mal nach einem Streit Essen gekocht, das war dann nicht so lecker, wie das sonst bei mir zu Hause ist. Und eben auch, wie Gäste empfangen werden. Ne? Also nicht der Moment, ich gehe zum Buffet und da kriege ich einen Teller rübergerotzt und dann darf ich es noch bezahlen und dann ist gut. Sondern das liegt mir sehr am Herzen, dass eben eine freundliche, fröhliche, entspannte, auch im Gourmet-Restaurant, Atmosphäre da ist. Weil das auch wichtig ist, damit das Essen wirklich sozusagen gut ankommt im besten Sinne des Wortes.
Gut, dann muss ich aber Schleichwerbung machen nochmal. Ich glaube, das war ein sehr kluger Zug, dass David einen Österreicher für diese Position genommen hat.
Der aber schon vorher lange in Thüringen war. Das wollen wir an dieser Stelle aber auch nochmal betonen. Ja. Ich glaube, es ist eine gute Mischung aus Österreich und Thüringen.
Also die Ösis sind ja bekannt für ihre Gastfreundschaft in Bezug von Gastronomie und im Gegensatz zu vielen Deutschen ist es für den gemeinen Österreicher und für die gemeine Wienerin um es mal so zu sagen, eine Freude, anderen eine Freude zu machen und eine Dienstleistung zu machen, wo andere glücklich sind und zufrieden.
Und offensichtlich sind selbst ehemalige Patienten so zufrieden, dass sie gerne wiederkommen. Und zwar nicht alleine, Alexander, sondern gleich noch mit Gefolgschaft.
Ja, tatsächlich war das überraschend an einem der Menüabende. Also ich habe die Gäste am Eingang empfangen, in unserer Rezeption, Empfang, Lobby. Und dann kamen sozusagen drei Herren bei der Tür rein. Einer ziemlich bestimmt und forsch, zwei sehr zurückhaltend mit Blick, so rundum Blick, mit kleinen trippelnden Schritten. Und ich habe dann erfahren, dass eben der eine Gast bei uns Patient war, das alles beobachtet hat auch, bis das Restaurant eben da auch verfügbar war für externe Gäste und gesagt hat, ich lade mal meine zwei Freunde ein ins Restaurant und sage ihnen aber nicht, wo wir hinfahren. Und das hat natürlich diese zurückhaltende, gespannte, neugierige Haltung.
Das heißt, der hat gesagt, wir fahren ins Restaurant und dann standen sie vor einem Krankenhaus.
Abgebogen, beim Zeichen hier geht es zum Parkhaus der Waldkliniken Eisenberg, ausgestiegen auf natürlich dieses wunderschöne Gebäude zugelaufen. Da müssen die schon irgendwie gedacht haben, okay, irgendwas ist da anders. Das Schöne war dann, dass wir nach dem Essen, also erstens hatten sie völlig vergessen, dass sie in einem Krankenhaus sitzen eigentlich. Und dass sie total begeistert war und gesagt hat, wir machen das mit unseren Freunden genauso. Wir kommen wieder mit unseren Freunden, mit unseren Familien und wollen zumindest im ersten Schritt auch den Spaß haben, es nicht zu verraten und diese Verwunderung, Zurückhaltung, oh, wo sind wir da jetzt, wollen wir auch auslösen. Also es setzt sich sozusagen fort. Die Geschichte wird es, glaube ich, noch öfter geben bei uns.
Das klingt ganz danach. Wir sind auch schon fast am Ende angekommen. Und bevor wir dann gleich zu unserer Heiligabend-Weihnachtsfrage kommen, und ihr könnt, glaube ich, schon ahnen, in welche Richtung die geht, würde ich euch gerne nochmal fragen, ob es ein Gericht gibt, abseits von ist gesund oder nicht, wo ihr sagt, das ist so mein Lieblingsgericht, das ist mir jede Sünde und jede Kalorien wert. Kommt, ihr müsst auch was Ungesundes gerne essen. Alexander.
Also was mir als erstes in den Kopf kommt, ist Fisäulengulasch. Das kennt man, glaube ich, da nicht so, Fisäulengulasch. Das sind grüne Bohnen, die praktisch, und Kartoffeln, die wie ein Gulasch angesetzt werden. Ist irre. Man braucht kein Fleisch. Es ist zauberhaft, es ist wunderbar. Fisäulengulasch ist, drei Kinder Vegetarierinnen. Insoweit ist das mein Soulfood-Gericht.
David, was ist dein Soulfood-Gericht?
Selbstgemachte Tagliolini mit weißem Trüffel draufgerieben.
Ich habe kein Lieblingsgericht, aber ich habe eine große Schwäche für österreichische Mehlspeisen. Also Marillen, Topfenknödel oder aus Erdäpfeln, oh, da könnte ich mich reinknien. Flaumige Buchteln mit Bovidel gefüllt und ein bisschen Vanillesoße. Aber ich mag auch sehr gerne jetzt gerade im Winter, wenn es einem nicht so gut ist oder man ist gestresst, eine heiße Hühnersuppe mit viel Nudeln und Gemüse. Und ich habe auch eine Schwäche für mediterrane Küche. Also ich könnte mich gern dazusetzen, wenn David das dann macht.
Ich finde, das klingt nach einem super Menü und der Vorschlag fürs nächste Mal, das gönnen wir uns einfach beim nächsten Mal, eure aller Lieblingsgerichte. Und jetzt, Weihnachten steht vor der Tür, Heiligabend. Gerade was das Thema Essen angeht, enorm wichtig. Also, was gibt es bei euch jeweils an Heiligabend zu essen und wer kocht es, Sarah?
Ich koche natürlich und es gibt eine gefüllte Ente mit Semmelknödeln und ganz viel Gemüse. Es gibt immer Salat, es gibt ganz sicher eine österreichische Mehlspeise, die weiß ich jetzt noch nicht. Die Ente ist Tradition und hat sich mein Sohn gewünscht und deswegen wird er die auch kriegen.
David. Ich werde mit meiner Frau in der Toskana sitzen, in einem Restaurant und wahrscheinlich essen wir wie immer unsere Casciano-Nudeln.
Alexander?
Ja, ich falle ein bisschen aus dem Rahmen. Bei uns gibt es tatsächlich traditionell frischen Thunfisch, kurz gegrillt, Seeteufel, selber gemachtes Ketchup, selber gemachte Chutneys und selber gemachte Chips. Also eigentlich wird den halben Nachmittag irgendwie werden Chips rausgepackt und gehachelt und eingeweicht und sowas. Hat den Hintergrund, wenn ich das noch erwähnen darf, wie die Kinder noch klein waren, die hatten keine Lust auf den Fisch. Den ist alles für uns geblieben sozusagen. Und die Chips gingen zwischendurch auch nochmal dann beim Geschenke auspacken, nochmal zwischendurch das ein oder andere. So ist es entstanden. Und das haben wir beibehalten. Das ist sehr lecker.
Vielen, vielen Dank. Mir hat es großen Spaß gemacht, diese Runde. Ich habe viel, viel gelernt und wünsche euch und allen, die jetzt zuhören, schon mal ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute.
Sie hörten die zweite Folge von Thies, dem Podcast der Waldkliniken Eisenberg. Die nächste Folge erscheint im Januar 2022. Hier und auf www.waldkliniken-eisenberg.de.